Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen und in der Liebe unseres Herrn Jesus. Wir kommen heute zum dritten Teil von 1. Mose 24, einem der längsten Kapitel der Bibel. Es ist eine wunderbare Geschichte der Liebe und der Führung Gottes und, was heute der Schwerpunkt sein soll, eine Veranschaulichung der Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wir werden heute bei Vers 50 einsteigen. Ich möchte noch einmal kurz zurückschauen auf die ersten 49 Verse. Abraham beauftragte im hohen Alter seinen Verwalter, für Isaak eine Frau zu suchen. Er definierte klare Prinzipien für die Braut seines Sohnes. Sie durfte keine Kanaaniterin sein und durfte Isaak nicht von seinem Platz wegbringen. Dann sahen wir, wie dieser treue Knecht, vermutlich Eliezer, gehorsam loszog, wie er im Gebet um Wegleitung flehte und wie er Prinzipien festlegte, die eine passende Ehefrau von Isaak erfüllen sollte. Die Frau Isaaks sollte auch charakterlich zu ihm passen. Wir haben vor 2 Wochen gesehen, wie Rebekka die Anforderungen von Abraham und von Eliezer vollständig erfüllte. Sie handelte genau so, wie es Eliezer erbeten hatte. Der Knecht wartete geduldig, um zu erkennen, ob Gott sein Gebet erhört hatte. Nach der Gebetserhörung betete er Gott an und ehrte ihn für seine Führung. Damit ist Eliezer ein wunderbares Vorbild für alle, die sich fragen, wie sie Gottes Willen erkennen können. In seiner Vorbereitung im Gebet, im Festlegen von Prinzipien, im geduldigen Warten und dann im entschlossenen Handeln. Dann haben wir gesehen, wie der Knecht mit Rebekkas Familie Verhandlungen aufnahm. Er berichtete von Abraham und Isaak, von seinem Auftrag, von Gottes Führung auf dem rechten Weg. Er wollte nicht einmal essen, bevor er seinen Auftrag ausgeführt hatte. Hier steigen wir in die Geschichte ein. Wir betrachten heute die Verse 50 bis 67. Ich lese, um den Zusammenhang zu haben, bereits ab Vers 48, vorerst bis Vers 60. 1. Mose 24, ab Vers 48. Hier spricht Eliezer. Und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinem Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten. Da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben dort über Nacht. Aber am Morgen standen sie auf, und er sprach, lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lasst doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10, danach magst du ziehen. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel 1000 mal Tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz. Die Verse 48 und 49 waren ja einerseits ein Zeugnis im Sinne einer Ermutigung, Gottes Handeln zu erkennen. Andererseits war damit eine Aufforderung zum Handeln verbunden. Gottes Handeln sollte eine Stellungnahme und ein Handeln bei den Hörern bewirken. Der Knecht Abrahams machte sogar seine Bereitschaft zur Gemeinschaft davon abhängig, wie seine Hörer auf Gottes Führung reagieren würden. Der Abschnitt ab Vers 50 berichtet gewissermaßen von der Verlobung Isaaks und Rebekkas. Es ging nun darum, dass auch die Familie der Frau einer Ehe zustimmen würde. Vers 50 beginnt mit der vom Knecht geforderten Antwort. Zuerst anerkannten sowohl der Vater als auch der Bruder Rebekkas die Führung Gottes. Wörtlich heißt es, diese Sache ist vom Herrn ausgegangen. Das verwendete Wort kommt, wird im Alten Testament auch gebraucht für das Ausziehen Gottes zur Hilfe und zur Führung in konkreten Situationen. Es war wichtig, dass Laban und Bethuel anerkannten, dass Gott selber der Handelnde war, dass er so entschieden hatte, dass er die Umstände so gelenkt hatte. So waren sie auch nicht diejenigen, die Gutes oder Böses, mit anderen Worten Ja oder Nein zu dieser Führung sagen konnten. Es war keine menschliche Beurteilung, kein menschliches Wollen, gut oder schlecht finden zulässig, wenn Gott so klar geführt hatte. Wenn etwas so offensichtlich vom Herrn kommt, gibt es nichts dazu zu fügen. Sie konnten nur Gottes Führung anerkennen. Wie gut ist es, das zu wissen? Es macht es besonders für Eltern einfacher, ihr Kind ziehen zu lassen, im Wissen, dass eine Führung, insbesondere eine Ehe, vom Herrn kommt. In der Schlachterbibel steht Psalm 118, Vers 23 als Parallelstelle. Lasst uns das lesen, Psalm 118, Vers 23. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Es geht dort um ein ganz anderes Thema, aber lasst uns das mitnehmen. Wie gut ist es, wenn wir Gottes Führung und Handeln als wunderbar in unseren Augen bezeichnen können. Männer Gottes erkannten das immer wieder. Petrus bekannte, als die Heiden den Heiligen Geist empfingen, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Sogar der Priester Eli anerkannte, als er eine Gerichtsankündigung erhielt, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Wie schädlich ist es dagegen, wenn wir uns Gottes Führung entgegenstellen, uns dagegen wehren oder sie in Frage stellen? Wie schädlich ist es, Gottes Willen zu kennen und trotzdem Nein dazu zu sagen? Es wird schlimme Konsequenzen haben. Nachdem Laban und Bethuel die Führung Gottes erkannt hatten, stimmten sie auch zu, Rebekka Isaak als Ehefrau zu geben. Interessant ist, dass sie diese klare Führung in Vers 51 als Gottes Reden bezeichneten. Wir haben heute Gottes Wort als zusätzliches Prüfkriterium. Es sagt uns, ob etwas vom Herrn kommen kann oder nicht. So kann eine Ehe mit einem Ungläubigen niemals Gottes Führung für ein Kind Gottes sein. Aber eine klare Führung, die mit dem Wort Gottes übereinstimmt, im Gebet vorbereitet wurde und die auch andere gereifte Gläubige wahrnehmen, darf als Reden Gottes angenommen werden, auch heute noch. So wurde dem Knecht erlaubt, Rebekka zu nehmen und mit ihr zu Isaak zu ziehen. Was tat unser treuer Knecht als nächstes? Er verneigte sich vor dem Herrn, warf sich vor ihm nieder, betete den Herrn an. Das tat er bereits in Vers 26, als er für sich selbst Gottes Führung erkannte. Nun tat er es erneut, als diese Führung auch von den Angehörigen Rebekkas anerkannt wurde. Sein Gebet war nun vollständig beantwortet. Zuerst erhielt der Herr alle Ehre, erst dann wurden die Menschen beschenkt. Die Geschenke, die in Vers 53 genannt werden, waren Brautgeschenke, gewissermaßen der Brautpreis. Durch diese Geschenke wurde Rebekka gemäß damaligen Bräuchen mit Isaak verlobt. Es waren von der Wortbedeutung her Geschenke reicher Leute, Schmuck und Kostbarkeiten, Zeichen des Segens Abrahams, eine Anzahlung davon, was ihr bald gehören sollte. Beschenkt wurde Rebekka selbst, aber auch ihre Familienangehörigen. Nachdem Eliezer seinen Auftrag erfüllt hatte, war er endlich in der Lage, am Festmahl teilzunehmen. Nun konnte er essen und genießen. Doch das Genießen dauerte nur kurz, bis zum nächsten Morgen. Früh am Morgen, kaum hatte der Tag begonnen, forderte der Knecht seine Gastgeber auf, ihn ziehen zu lassen. Der Knecht wünschte, dass er seinen Auftrag ohne Verzug abschließen konnte. Es gab keinen Grund, länger zu warten. Das Wort »Lasst mich ziehen« hat die Bedeutung von »Entlasst mich zu meinem Herrn«. Es war damals üblich, gewissermaßen eine Form des Anstandes, dass ein Bote von seinen Gastgebern entlassen wurde. Deshalb bat der Knecht hier darum. Menschlich gesehen würde man solche Annehmlichkeiten gerne länger genießen. Nicht immer rissen sich Männer in vergleichbaren Geschichten so entschlossen los wie dieser Mann hier. Das können wir übertragen. Es gibt Momente, in denen wir gerne einfach genießen würden. Das dürfen wir auch zu seiner Zeit. Doch wir haben einen größeren Auftraggeber als Eliezer. Der Dienst für ihn soll nicht durch das Genießen verhindert werden. Zuerst kommt das Trachten nach dem Willen unseres Auftraggebers. In Vers 55 lesen wir von einem Einwand von Laban und von der Mutter Rebekkas. Sie wollten Rebekka zurückbehalten, die Abreise verzögern, nur einige Tage, vielleicht 10 oder so. Es war eine Versuchung für den Knecht Abrahams, menschengefällig zu handeln oder auch selbst weiter die Gastfreundschaft zu genießen. Noch etwas bleiben, danach ziehen. Kennen wir das nicht auch? Es sich gemütlich machen, danach gehorchen. Ein solches Danach nach göttlichen Führungen kann eine große Gefahr sein. Zuerst noch etwas bleiben, danach gehorchen. Wie oft wird aus dem Danach ein Überhaupt nicht. Man vergisst den Auftrag und die Führung oder das Reden Gottes. Unser treuer Knecht hatte glücklicherweise eine klarere Haltung. »Haltet mich nicht auf«, sagte er. Weshalb? Weil der Herr seinen Weg gelingen ließ, weil der Herr so klar geführt hatte. Das Wort gelingen kommt zum 5. Mal in diesem Kapitel vor. Gott ist es, der das Gelingen auf unseren Wegen schenkt. Das Gelingen, welches er schenkt, ist abhängig von unserem Gehorsam. Lasst uns dazu Josua 1 aufschlagen. Josua 1 und wir wollen lesen die Verse 8 und 9. Der Herr ermutigte hier Josua mit diesen Worten: Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Diesen Zusammenhang von Gelingen und Gehorsam gegenüber Gottes Reden finden wir mehrfach in der Bibel. Lesen wir noch eine weitere Stelle dazu aus Sprüche 2, Vers 6 bis 8. Sprüche 2, Vers 6 bis 8. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Der Knecht in unserem Kapitel hatte das Wort Gottes noch nicht, aber er hatte Gottes Willen als sein Reden erkannt. Deshalb war ein Danach für ihn keine Option. Gott hatte alles wunderbar geführt. Die Tür war offen. Nun wollte der Knecht seinerseits den Lauf der Dinge beschleunigen. Deshalb bat er ein zweites Mal darum, entlassen zu werden. Es ist sehr wichtig, die Feinheiten zu sehen. In Vers 21 wartete der Knecht schweigend, bis er Gottes Führung erkannte. Er wartete auf die Bestätigung. Und in Vers 56 sagt er, haltet mich nicht auf. Also gab es vor dem Erkennen der Führung Gottes ein Abwarten und nach dem Erkennen ein entschlossenes Handeln. Wenn der Herr einen Weg weist, soll uns nichts und niemand aufhalten, kein Genießen und keine Menschengefälligkeit. Dann braucht man nicht noch lange zu hinterfragen, zu warten oder die Schönheiten des Hier und Jetzt zu genießen. Die Angehörigen von Rebekka unternahmen einen letzten Verzögerungsversuch. Sie wollten nun noch Rebekka befragen, ob sie bereit war, sofort zu ziehen, oder ob sie lieber noch etwas bei ihnen verbleiben würde. Dies war einerseits eine Verzögerung, andererseits ist es auch ein wichtiger Punkt. Auch das Mädchen sollte ihr Einverständnis geben. Sie durfte sich äußern. An vielen Orten war damals die Zustimmung der Tochter nicht gefragt, aber unter den Gesetzen, die in jener Region in Mesopotamien galten, war die Zustimmung auch der Frau erforderlich. Und dies ist sicher auch gut so. Beide Parteien, Mann und Frau, sollten Gottes Führung erkennen und annehmen können. Rebekkas Antwort war kurz und bündig. Ja, ich will mit ihm ziehen. Noch am selben Tag. Sie war sich sicher. Sie vertraute Gottes Führung für ihr zukünftiges Leben und nahm diese an, ohne zu wissen, wohin es ging und wer sie erwartete. Sie kannte Isaak nur vom Hörensagen. Trotzdem war sie bereit zu gehen, alles zu verlassen, ihre Familie, ihr gewohntes Umfeld, ihr altes Leben. Rebekkas Haltung erinnert an Marias Haltung, die sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das verwendete Wort für gehen kann interessanterweise auch mit sterben übersetzt werden. Rebekka gab ihr Eigenleben hin, gewissermaßen in den Tod, um Gottes Willen zu tun. So blieb den Angehörigen Rebekkas nichts anderes übrig, als sie ziehen zu lassen. Sie gaben ihr ihre Amme mit. Das war die Frau, die von der Wortbedeutung her Rebekka gestillt hatte. Es war nicht unüblich damals, dass Ammen vornehme Frauen begleiteten. Sie hieß Deborah. Interessanterweise wird später in Kapitel 35 sogar ihr Begräbnis erwähnt, also eine wichtige Frau im Leben von Rebekka. Zuletzt steht in Vers 60 der Segen der Familie Rebekkas. Sie ließen sie los und gaben ihr einen Verlobungssegen mit. Auch das war üblich damals. So segnete Isaak Jakob mit einem solchen Segen, als er auszog, um eine Braut zu suchen. Das Wort segnen bedeutet wörtlich mit heilvoller Kraft ausstatten oder heilvolle Kraft zuwünschen. Der Segen entsprach inhaltlich einem Segen, den Gott einige Jahre zuvor Abraham zusprach, Fast wörtlich finden wir diesen Segen auch in 1. Mose 22, Vers 17, nach der Opferung Isaaks. Dort steht, dass Abrahams Same mächtig gemehrt werde und dass er das Tor seiner Feinde besitzen solle. Rebekka wurde tatsächlich zu einer Mutter von viel tausend mal tausend. Die Zahl steht im Alten Testament ganz einfach für eine unzählbare Menge. Rebekka wurde später die Stammesmutter von zwei großen Völkern, von Israel und von Edom. Das Tor der Feinde besitzen meint Herrschaft über die Feinde. Das Tor steht stellvertretend für die ganze Stadt. Die Redewendung meint deshalb grundsätzlich das Übernehmen und Besitzen des Erbbesitzes eines anderen Volkes. Dies wird sich einst erfüllen. Einst wird Israel den Besitz ihrer Feinde erben. So gab die Familie der Braut Rebekka den Segen mit. Das ist ein wunderbares Bild, wie wir reagieren können auf Gottes Führung im Leben anderer. Wir können segnen, Gott loben und bitten, dass seine Führung sich bestätigen möge und weitere Segensspuren hinterlässt. Damit war die Verlobung abgeschlossen. Nun ging plötzlich alles sehr schnell. Die Verse 61 bis 67 berichten davon, wie Rebekka Isaak zugeführt und wie die Ehe vollzogen wurde. Wir lesen den letzten Abschnitt des Kapitels, 1. Mose 24, Vers 61 bis 67. Ab Vers 61. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten, und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, »Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt?« Der Knecht sprach, »Das ist mein Herr.« Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Rebekka machte sich in Vers 61 auf. Das Wort betont ein Aufstehen, um aktiv zu werden. Sie war begleitet von ihren Mägden. Es war damals üblich, Mägde zu haben. Sarah hatte Hagar, Rahel hatte Bilha, Lea hatte Silpa, und Rebekka hatte Deborah und weitere Mägde. Aber viel wichtiger ist, Rebekka hatte eine aktive Eigenverantwortung zu gehen, sich in Bewegung zu setzen. Gleichzeitig musste sie ihr Leben aus den eigenen Händen geben, dem Knecht folgen, sich ihm und Gottes Führung anvertrauen, ja sogar ausliefern. Dieser treue Knecht nahm sich ihrer an und führte sie auf der mehrtägigen Reise, 725 Kilometer weit, bis sie bei Isaak ankamen. In Vers 62 wird erstmals der Bräutigam ins Licht gerückt. Was erfahren wir über ihn? Zuerst einmal, dass er vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, kam. Hagar hatte ja dem Brunnen diesen Namen gegeben. Abraham wohnte längere Zeit dort, und so auch Isaak. Auch 35 Jahre später, nach Abrahams Tod, war Isaak immer noch oder wieder dort. Der Brunnen lag an der Grenze zwischen Palästina und Ägypten, ganz im Süden von Israel. Das Sein an diesem Brunnen passt zu Isaaks Glauben. Er wusste, dass der Lebendige ihn sah, dass er seine Situation und die Frage einer Ehefrau kannte. Isaak war dort, um zu beten. Wörtlich ist von einem Nachsinnen in der Gemeinschaft mit Gott die Rede. Er breitete seine Anliegen vor dem Lebendigen, der ihn sah, aus. In Vers 63 ist von einem bewussten Hinausgehen die Rede. Sein Gebetsort war auf dem Feld draußen, im Unterschied zu einem besiedelten Dorf oder zu einer Stadt mit ihrer Hektik. Isaak finden wir nicht dort, sondern in der Stille des Feldes. Ähnliches lesen wir übrigens immer wieder vom Herrn Jesus. Er war, obwohl sicher niemals jemand mehr zu tun hatte als er, oft an einsamen Orten, um zu beten. Auch Isaak hatte diese schöne Gewohnheit, zu beten. Ich bin sicher, dass er unter anderem für seine zukünftige Frau betete, für Gottes Führung in der Ehefrage. Er konnte ja nichts beisteuern, als nur auf Gottes Führung vertrauen und warten. Ebenso betete Isaak später für seine Nachkommen, bevor sie da waren. Er konnte auch dort nichts tun, als nur beten. Vergleichen wir dazu 1. Mose 25, Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Wie wichtig ist es, für die richtige Ehefrau und später für die eigene Familie zu beten? Die Verantwortung dafür liegt beim Mann. Wir Männer sollen an jedem Ort beten, besonders für unsere Familien. Leider versage ich noch viel zu oft darin. Es gibt ja unzählige Verheißungen auf das Gebet. Ich möchte uns nur eine davon, eine besonders schöne, vorlesen, aus Psalm 145, die Verse 18 und 19. Schlagen wir das nach, Psalm 145, Vers 18 und 19. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Gott ist denen nahe, die ihn anrufen, und er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. An diesem Ort des Gebets traf Isaak auf seine Verlobte, nicht bei der Arbeit, sondern während einer Gebetszeit. Hier sah er Rebekka erstmals. Auch Rebekka blickte auf und sah Isaak. Sie ließ sich vom Kamel herab, wörtlich sie ließ sich fallen. Obwohl noch nicht bestätigt war, wer Isaak war, schien sie zu spüren, wen sie vor sich hatte. Einige Ausleger meinen, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und so fragte Rebekka, wer der Mann sei, der ihr entgegenlief. Isaak lief seiner Frau entgegen, er erwartete ihre Ankunft und holte sie ab. Der Knecht antwortete kurz und bündig: Das ist mein Herr, das ist er, der Erbe, von dem ich dir so vieles erzählt habe. Und was tat Rebekka? Sie verhüllte sich, konkreter gesagt ihr Gesicht. Isaak sah folglich ihr Gesicht erst nach der Hochzeit. Es war damals üblich, dass die Ehefrau ihr Gesicht am Hochzeitsabend für die Hochzeitsnacht mit einem Schleier vollständig verhüllte. Erst nach der Zusammenführung wurde das Gesicht enthüllt. So konnte es übrigens auch geschehen, dass Jakob Rahel und Lea verwechselte. Aber das nur nebenbei. Das Verhüllen war damit ein Hinweis, dass die Hochzeit möglichst rasch stattfinden sollte. Das Verhüllen hat die Bedeutung von bedecken, verbergen, zudecken. Das Bild des Verhüllens ist damit auch eine schöne Übertragung, wie sich Eheleute vor der ehelichen Zusammenführung verhalten sollen, nämlich zurückhaltend, sich aufsparend, in ehrbarem Anstand, noch nicht zu viel von sich preisgebend. Im Hohelied wird die Braut vor der Zusammenführung mit dem Bräutigam als verschlossener Garten und als versiegelte Quelle bezeichnet. Erneut gab der Knecht nun Zeugnis darüber ab, wie der Herr wunderbar geführt hatte und was er alles erlebt hatte. Es steht, er erzählte Isaak alles. Das Wort erzählen, welches hier gebraucht wird, wird im Alten Testament oft gebraucht im Sinne von erzählen von Gottes Wundern und Ruhmestaten. Das Zeugnisgeben hilft, Gottes Führungen zu erkennen und ist auch eine Ermutigung, ihm in jeder Lebenssituation zu vertrauen. Es ist ermutigend, wenn wir einander Anteil geben über die Führungen Gottes, nicht um uns selbst zu verherrlichen, sondern um Gott zu ehren. Wir sollten das noch viel mehr praktizieren, einander Anteil geben an den Führungen Gottes in unserem Leben. So gab es auch für Isaak schlussendlich keinen Zweifel daran, dass Rebekka die Frau war, die Gott für ihn ausgewählt hatte. Alles passte und war von Gott so geleitet. In Vers 67 wurde dann, gemäß den damaligen Bräuchen, die Hochzeit vollzogen. Isaak führte Rebekka ins Zelt. Dann nahm er sie und sie wurde seine Frau. Hier wurde Rebekka enthüllt. Die Vereinigung des Ehepaars fand statt, das Einfleischwerden. Isaak führte Rebekka ins Zelt seiner Mutter. Mit diesem Führen ins Zelt zeigte Isaak, dass er Rebekka als seine Frau annahm, noch bevor er ihre Schönheit gesehen hatte. Rebekka und Isaak hatten die besten Voraussetzungen für ihre Ehe, auch wenn sie sich kaum kannten. Ihre Ehe war vom Herrn geführt und bestätigt. Es folgen die wunderbaren Worte, er gewann sie lieb, oder auch einfach, er liebte sie. In Vers 67 finden wir das zweite Vorkommen des Wortes Liebe in der Bibel. In 1. Mose 22 wird das Wort für die Liebe von Vater zu Sohn gebraucht und hier für die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Mir gefällt die Übersetzung, er gewann sie lieb, außerordentlich gut, weil es betont, dass die Liebe in der Ehe wachsen darf. Welch ein Segen ist es, wenn das Liebgewinnen nicht mit der Hochzeit abgeschlossen ist, sondern danach weiter zunimmt. Diese Liebe ist überaus wichtig. Sie ist die Pflicht des Mannes gegenüber seiner Frau. Der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das hat nicht zuerst mit Verliebtheit zu tun, sondern vielmehr mit Selbsthingabe. Die Liebe von Mann zu Frau ist das Bild für die höchste Form von Liebe, nämlich für die Liebe von Christus zur Gemeinde. Die Initiative für diese Liebe geht vom Mann aus. Gott legt diese Verantwortung, die der Mann wahrnehmen muss, fest. Sollten wir Männer nicht alles dafür einsetzen, dass das Liebgewinnen in der Ehe täglich wächst und gelebt wird? Dass sich unsere Frauen unserer Liebe sicher sein können, sich anlehnen und geborgen fühlen dürfen? Dass sie von der Liebe geprägte geistliche Orientierung und Leitung finden bei uns. Unter dem Schirm einer solchen Liebe kann eine Ehefrau völlig glücklich sein. Sie kann ihre Stellung einnehmen unter dem Schutz ihres Mannes. Es gibt zwei kritische Faktoren in der Ehe. Erstens die fehlende Liebe des Mannes und zweitens die fehlende Unterordnung der Frau. Ich bin davon überzeugt, dass es zum Glück jeder Frau beiträgt, wenn sie diese Art von Liebe erfährt und wenn sie ihrerseits nicht danach begehrt, die Stellung des Hauptes einzunehmen. Ich denke, für uns Männer gibt es kaum eine wichtigere Aufgabe als diese der Liebe zur eigenen Ehefrau. Zuletzt steht, dass Isaak getröstet wurde über den Tod seiner Mutter. Sarah war ja 3 Jahre zuvor gestorben. Soweit die Geschichte in 1. Mose 24. Ich wollte dieses Kapitel bewusst zuerst als Geschichte der Liebe und der Führung Gottes betrachten und auslegen. Dies sind die naheliegenden, direkten Lehren aus diesen Ereignissen. Wenn wir Epheser 5 aufschlagen, sehen wir dort, dass die Ehe in Gottes Augen einen ganz besonderen Stellenwert hat. Sie ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Lesen wir das nach, Epheser 5. Ich lese nur die Verse 31 und 32. Es ist gut, wenn wir diese Verse vielleicht zu Hause nachlesen ab Vers 22. Ich lese aber nun Vers 31 und 32. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier wird 1. Mose 2, Vers 24 zitiert. Folglich wusste unser Herr bereits bei der Erschaffung der ersten Menschen um diese Bestimmung der Gemeinde, die erst mehr als 4000 Jahre später entstehen sollte. In Epheser 5, Vers 24 und 25 wird das konkretisiert. Die Frau ordnet sich dem Mann unter, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Der Mann liebt die Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Eine Ehe nach Gottes Vorstellungen ist immer ein Abbild für die Verbindung von Christus und der Gemeinde. Sie hat einen überaus hohen Stellenwert. Wir können deshalb unsere Verantwortung für eine gelingende Ehe nicht hoch genug einschätzen. Sie bildet die vollkommene Liebe des Christus zur Gemeinde ab. Die Liebesgeschichte in 1. Mose 24 hat wohl mehr Parallelen zur Geschichte von Christus und seiner Braut, der Gemeinde, als jede andere Liebesgeschichte. Ich habe rund 60 Parallelen im Text gefunden. Ich möchte jedoch nicht zu sehr im Detail mich verlieren, sondern einfach die groben Parallelen aufzeigen und uns dann ein paar Gedanken weitergeben, wie wir mit diesem Wissen umgehen sollen. Die Parallelen beginnen bereits in den Kapiteln 21 bis 23, dem, was unserem Kapitel vorausging. Zuerst wurde der verheißene Sohn Isaak offenbart, der Sohn der Verheißung, die Freude des Vaters. Er ist ein Bild auf den Herrn Jesus. Dann sehen wir, wie dieser Sohn geopfert und Abraham wiedergeschenkt wurde. Ein Bild für den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Dann starb Sarah im Kapitel 23. Das steht für die Beiseitesetzung Israels. Sarah wird auferstehen. So wird einst auch Israel wieder angenommen werden, wieder zum Leben kommen. Nach diesen Tatsachen, dem Tod und der Auferstehung des Sohnes und der Beiseitesetzung Israels, wird nun eine Braut für den Sohn gesucht. Der Sohn ist der Erbe des Vaters. Seine Braut soll einst alle Reichtümer des Vaters mit ihm teilen. Ist dies nicht genau unsere Bestimmung? Ich lese dazu Offenbarung 21, Vers 7. Offenbarung 21, Vers 7. Dieser Vers steht im Zusammenhang mit der Beschreibung des neuen Himmels und der neuen Erde. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Alles, was dem Sohn gehört, wird einst auch uns gehören. Wir sind Miterben des Christus, gemäß Römer 8, Vers 17. Abrahams Anliegen war es, dass sein Erbe sich nicht mit der gerichtsreifen Welt vermischte. So wird auch Christus sich nicht mit den Kanaanitern unserer Zeit ehelich verbinden. Die wahre Braut des Christus hat so wenig mit dieser Welt zu tun wie Christus selbst. Sie ist abgesondert davon. Und der Erbe sollte nicht zur Braut gebracht werden, sondern die Braut wurde zum Erben geführt. So werden auch wir dem Sohn zugeführt und nicht umgekehrt. Christus kommt erst zum Gericht auf diese Erde zurück. Wir dagegen werden zur Eheschließung zu ihm gebracht bei der Entrückung. Der Knecht, möglicherweise Eliezer, was mein Gott ist Hilfe bedeutet, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Er war als ältester Knecht von Anfang an bei Abraham dabei. Er wurde nach der Opferung von Isaak vom Vater losgesandt. Abraham legte seinen Auftrag fest, bevor Rebekka überhaupt um ihre Stellung als Braut wusste. Interessanterweise war der Knecht nur aufgefordert, die Braut einzuladen. Hätte sie nicht kommen wollen, wäre er frei von seinem Auftrag gewesen. So lädt der Geist Gottes seit Jesu Tod ein. Er wird jedoch niemanden zwingen, als Braut dem Herrn Jesus zugeführt zu werden. Der Knecht zeugte nicht von sich selbst, sondern von der Herrlichkeit des Vaters und vom Sohn, der all diese Reichtümer erben wird. Vom Heiligen Geist heißt es in Johannes 15 und 16, dass er nicht von sich selbst reden wird, sondern von Christus zeugen und Christus verherrlichen wird. Durch dieses Zeugnis wirbt er um die Menschen, um sie der Braut des Christus zuzuführen. Der Knecht forderte auf dieses Zeugnis zu antworten, eine Entscheidung zu fällen. Wäre die Antwort negativ gewesen, hätte er sich von Rebekka abgewandt. So fordert auch der Geist Gottes zu einer Entscheidung auf und er wendet sich ab, wenn kein Verlangen da ist, auf ihn zu hören. Eliezer führte anschließend Rebekka zum Bräutigam. Auch das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist wurde gesandt, um die Braut, für die Christus sich hingegeben hat, zu sammeln, von der Welt abzusondern und dem Bräutigam entgegenzuführen. Wie Rebekka stehen wir unter der Leitung des Geistes Gottes. Er ist das Unterpfand unseres Erbes, bis wir das Ziel, die Gegenwart unseres Bräutigams, erreichen. Er lässt uns keinen Moment allein. Er ist unser Tröster, unser Beistand, unser Lehrer und unser Wegweiser. Wir haben auch gesehen, dass Rebekka bereits beschenkt wurde mit Kostbarkeiten als Anzahlung für das Erbe. Mit diesem Schmuck ging sie dem Bräutigam entgegen. So haben auch wir bereits geistliche Reichtümer erhalten, als Anzahlung für das, was uns in der Ewigkeit erwarten wird. Die Braut wird einst wunderbar geschmückt sein für ihren Mann, und sie wird vom Bräutigam gekleidet werden. Doch wir sind bereits jetzt gesegnet mit allen himmlischen, geistlichen Segnungen. Lesen wir Epheser 1, Vers 3 und 4. Epheser 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Dafür stehen die Schätze, die Rebekka erhielt. Halten wir noch viel mehr Ausschau nach diesen Reichtümern, nach geistlichem Gold und Silber. Lassen wir uns beschenken, denken wir darüber nach. Halten wir an diesen Schätzen fest, an den Segnungen in Christus. Studieren wir besonders Epheser 1 bis 3 regelmäßig. In den letzten Versen von 1. Mose 24 sehen wir, wie Rebekka Isaak zugeführt wurde. In Vers 65 lesen wir, dass Isaak Rebekka entgegenlief. So wird auch Christus uns entgegenkommen bei der Entrückung. Wir werden ihm begegnen in den Wolken. Zuletzt wurde Rebekka ins Zelt geführt, mit Isaak vereint und zur Ehefrau genommen. So erwartet auch die Gemeinde die Vereinigung und die Hochzeit mit unserem Herrn Jesus Christus. In Matthäus 22, Vers 2 steht, dass das Himmelreich einem König gleicht, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Offenbarung 19, Vers 7 schreibt vom Jubel im Himmel über die Hochzeit des Lammes mit seiner Frau, gekleidet in den Gerechtigkeiten der Heiligen. Zuletzt werden wir dort wohnen, wo er ist, in den Wohnungen, die er bereitet hat. Davon berichtet Offenbarung 21, Vers 3. Lasst uns das lesen, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ja, wir werden ihn sehen, wie er ist, gemäß 1. Johannes 3, Vers 3. Dann werden wir die überfließende Fülle der Liebe unseres Herrn eine Ewigkeit erleben dürfen und all seinen Reichtum mit ihm zusammen genießen. Was sollen wir nun mit diesen Parallelen anfangen? Ich möchte auf Rebekka zu sprechen kommen, denn Rebekkas Weg ist auch unser Weg. Rebekka hörte die Botschaft des Dieners, sie glaubte alles, was er sagte, und sie traf Entscheidungen, sie zog los. Auch wir haben das Zeugnis vom Vater und vom Sohn erhalten. Wir wissen um den Reichtum des Vaters und um die Stellung des Sohnes als Erbe des Vaters. Wir wurden vom Geist Gottes eingeladen, dem Bräutigam entgegenzuziehen. Mit Rebekka zusammen müssen wir sagen, ja, ich will dem Bräutigam entgegenziehen. Rebekka zögerte keine Sekunde mit ihrer Antwort, und dies, obwohl sie nicht wusste, wohin ihre Reise führen würde und wie lange sie dauern würde. Das Losziehen beinhaltet auch, alles Alte willig loszulassen. Rebekka sah ihr altes Umfeld, ihr altes Leben nie mehr. Sie konnte nichts davon festhalten, nichts mitnehmen. Sie konnte nicht gleichzeitig an ihrem Zuhause festhalten und losziehen. Hätte sie ihr altes Leben nicht losgelassen, wäre sie geblieben, wo sie war. Aber Rebekka zog es zum Bräutigam. Das Wissen um den Bräutigam ließ sie alles andere vergessen. Rebekkas Entscheidung war nicht einfach. Da war Laban. Er sagte, ja, aber noch nicht jetzt. Zuerst noch etwas die Annehmlichkeiten im alten Heim genießen. Wir kennen diese Versuchung, ja, aber. Zuerst anderes, vielleicht später. Rebekka konnte auch nicht menschengefällig entscheiden. Sie musste sogar entgegen dem Willen ihrer Familie handeln. Dies geht nur im Wissen um das Zukünftige, im Wissen um den Bräutigam. Wer um die zukünftige Herrlichkeit weiß, ist bereit, irdische Verbindungen und irdische Reize loszulassen. Wir müssen allem entsagen, was wir auf dieser Erde haben, allem, was uns zurückhält. Wir müssen tun, wozu wir in Philipper 3, Vers 13 und 14 aufgefordert werden. Philipper 3, Vers 13 und 14. Hier schreibt Paulus: Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn der Entscheid gefällt ist, müssen wir uns aufmachen und willig dem Geist Gottes folgen, der uns führt. Dazu entschied sich Rebekka. Sie vertraute der Führung Gottes für ihr künftiges Leben. Wir wissen um ihn, unseren Bräutigam, haben von ihm gehört, haben ihn jedoch noch nie gesehen. Und doch fühlen wir uns zu ihm hingezogen. So ging es Rebekka im Hinblick auf Isaak. Unsere jetzige Situation finden wir in Vers 61 in unserem Kapitel. In Vers 61. Rebekka machte sich auf und folgte dem Mann nach, und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Auch wir sind unterwegs, geleitet vom Geist Gottes, mit dem Ziel, beim Bräutigam zu sein. Interessanterweise wird fast nichts über die Reisezeit berichtet, als ob diese Zeit im Nachhinein nicht mehr berichtenswert wäre. Im Rückblick ist die ganze Zeit des Wartens und Reisens unwichtig. Es zählt nur die Ankunft beim Bräutigam. Die Reise führte mehrheitlich durch die Wüste. Es war keine bequeme Reise. Es war eine lange Reise. Aber nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die auf Rebekka wartete. Und das ist unsere Situation. Wir vertrauen uns der Führung des Heiligen Geistes an, ohne zu wissen, wie lange unser Weg noch dauern wird oder wie beschwerlich er sein wird. Aber wir wissen um das Ziel. Auch in unserem Leben gibt es Zeiten in der Wüste. Sie dienen der Zubereitung. Die Bedrängnisse machen uns vollkommen, steht in Jakobus 1, Vers 4. Das Wissen um unser Ziel hilft uns auf dem Weg durch die Wüste, durch Leiden und Schwierigkeiten. Es gibt nichts Hilfreicheres auf unserem Weg als das Wissen um das Sein bei unserem Herrn. So können wir ausdauernd sein auf unserer Reise und im Tun des Willens unseres Herrn. Rebekka konnte auch nicht ihre eigenen Wege zum Bräutigam gehen. Sie musste sich unterordnen, den geführten Weg gehen. So ist auch unser Weg ein Weg der Unterordnung und des Gehorsams, frei von eigenen, selbstgefälligen Wegen. Rebekka wusste, dass ihre Reise vorübergehend war. Sie war noch nicht zu Hause. So sollen auch wir die Zeit der Reise nicht zu unserem Zuhause machen. Das Ziel ist das Sein beim Bräutigam. Darauf bereitet sich die Gemeinde vor. Sie und damit jeder Gläubige erwartet dieses Ziel, die Vereinigung mit dem Bräutigam. Darauf sollen unsere Augen ausgerichtet sein. Wir wollen ihn noch viel mehr vor unseren Augen haben. Wir wollen die Vereinigung mit ihm täglich erwarten, uns darauf freuen und uns darauf vorbereiten. Frage dich, wie sieht es um dein Verlangen und um deine Freude auf das Kommen des Herrn Jesus aus? Wir wollen auch über das Bild der Braut nachdenken. Rebekka war eine reine, eine mit guten Werken und mit allen Segnungen Abrahams geschmückte Jungfrau. Ihr Denken und Handeln waren die einer innerlich geschmückten Frau. Und das ist die Beschreibung der Gemeinde. Eine reine, keusche, makellose Jungfrau, die dem Herrn Jesus zugeführt wird. Welch wunderbare Vorrechte erwarten die Gemeinde. Sie ist die auserwählte Braut, die dem Sohn Gottes entgegengeführt wird. Sie bildet das himmlische Jerusalem ab. Eine Gemeinde, die darum weiß, wird sich vorbereiten, wird ihren Schmuck darin suchen, dem Herrn wohlzugefallen. Die Glieder einer solchen Gemeinde werden Buße tun über Uneinigkeit und Lieblosigkeit. Sie werden nach den Werken und offenen Türen suchen, die unser Herr vorbereitet hat. Sie werden die Gemeinde erbauen. Trifft das auf die Bibelgemeinde Elk zu? Sind wir geschmückt mit den vorbereiteten Werken? Sind wir geschmückt mit herzlicher Liebe und mit Dienstbereitschaft? Tragen wir die geistlichen Segnungen, die wir geschenkt erhalten haben, als unseren Schmuck? Liebe Geschwister, wenn das nicht zutrifft, sollte uns das zutiefst betrüben und zur Buße leiten. Es sollte unser ernsthaftes Bestreben werden, unserer Berufung würdig zu wandeln. Wisst ihr, was das bedeutet, der Berufung würdig wandeln? Es bedeutet zuallererst, einander geduldig in Liebe zu ertragen, und sich eifrig um Einheit zu bemühen, gemäß Epheser 4, Vers 1 folgende. Ja, mit diesen Fragen wollen wir dieses wunderbare Kapitel der Liebe abschließen. Denken wir darüber nach. Es geht um dieselbe Frage, die wir bereits in anderem Zusammenhang gestellt haben. Bist du bereit, dem Bräutigam entgegenzueilen? Insbesondere bist du bereit, in deiner Stellung zum Leib des Christus, der Gemeinde. Wir werden als Gemeinde dem Herrn entgegengeführt. Gehörst du dazu? Ich meine nicht äußerlich, sondern in deinem Herzen. Bist du bereit, Altes und Eigenes loszulassen, dich vorzubereiten auf die Begegnung mit ihm? Erwartest du das Ziel, bei ihm zu sein, zusammen mit der Braut des Christus? So möchte ich abschließen mit dem Wort aus 1. Korinther 11, Vers 2. 1. Korinther 11, Vers 2. Respektive 2. Korinther 11, Vers 2 natürlich. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich bete. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für dieses Wort, das wir haben dürfen, auch für die wunderbare Geschichte, ja, wo wir einerseits deine Führung sehen dürfen, das Erkennen von deinem Willen, auch eine wunderbare Geschichte von der Liebe, aber auch, wo wir deine Geschichte mit der Gemeinde dürfen abbilden sehen. Ich möchte dir Danke sagen für deine Führung bis dahin. Ich möchte dir Danke sagen für deine Berufung, die wir dürfen haben, als Brut von dir auserwählt sein. Ich möchte dir danken für deine Liebe und für die Herrlichkeit, die uns erwartet und wo wir schon jetzt dürfen einen Anteil daran haben, wo wir schon eine Anzahlung haben dürfen überkommen. Oh, wie wunderbar wird es sein, wenn wir dich einst werden sehen. Ja, wenn wir vollständig vor dich gestellt werden dürfen. Ja, wir verdanken es nicht uns selber, sondern es ist dein Werk. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dem grossen Ziel entsprechend würdig leben dürfen. Dass wir uns nicht ablenken lassen von dem Ziel, dass wir alles Alte und Eigene zurücklassen. Dass wir aber auch die Einheit in der Gemeinde suchen, dass wir zusammenstehen, dass wir dürfen wachsen in der Liebe und in der Dienstbereitschaft füreinander. Ja, dass wir das Bild von der Brut dürfen mitnehmen, auch als Herausforderung für unsere Situation in der Gemeinde. Ich möchte dich bitten um Stärkung und um Zubereitung von jedem einzelnen Geschwister, gerade in dieser Zeit, wo wir uns nicht sehen können, ja, wo wir uns nicht in der ganzen Gemeinde versammeln dürfen. Ja, bitte schenk du, dass wir dürfen wachsen in dieser Liebe und Einheit. Ich möchte dich auch bitten um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Amen.